Es gibt Berufsgruppen, mit denen klappt's ja einfach, Mike, ne? Also man versteht sich einfach ohne viele Worte, so gleicher Takt, gleicher Galgenhumor und manchmal auch die gleichen Augenringe.
Ja, du meinst wohl unsere Lieblingsmenschen in der Notaufnahme, also die Pflege.
Ja, genau. Also man kommt so rein, sagt so Hallo, kriegt einen netten Spruch zurück und weiß, wir sind so unter Freunden und es gibt halt keine Zeit für lange Reden, aber immer Zeit für so, finde ich, so ein kleines Lächeln. Und wenn nicht, dann gibt's halt wenigstens so ein genervtes Augenrollen und irgendwie freue ich mich dann auch wieder.
Ja, und ganz ehrlich, wenn der Flur schon brennt, weißt du, du bist richtig, weil irgendwo eine Pflegefachkraft steht, die das Ganze mit so einem Satz, läuft heute schon wieder, kommentiert.
Ist wirklich so. Genau darum soll es heute gehen, nämlich um Menschen, mit denen wir nicht nur die Verantwortung teilen, sondern auch die letzten Reste unserer Energie. Und auch darum, was passiert, wenn man dieser Verantwortung, naja, manchmal nicht so nutzt, beziehungsweise durch ein WLAN ersetzt wird. Also bleibt gespannt und dran. Willkommen zur Folge 265.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.
Ja, da sind wir wieder, mein Schnurr. Stell dir vor, deine Oma liegt im Pflegeheim, der Monitor piept, sie braucht Hilfe, aber niemand kommt, weil die Pflegekraft gerade live auf TikTok ist und lieber Herzen sammelt als Vitalwerte.
Ja, und genau über dieses Problem und was man dagegen tun kann, sprechen wir heute mit jemandem, der nicht nur auf der Intensivstation arbeitete, sondern auch im Netz für mehr Verantwortung kämpft. Und daher willkommen, Kevin.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, schön, dass wir uns mal endlich in dieser Podcast-Folge hören. Lange hat's gedauert, aber jetzt haben wir dich endlich mal bekommen. Du bist ja wirklich busy mittlerweile, ne?
Tatsächlich leider ja. Wir haben es echt lange versucht, aber jetzt tatsächlich geschafft. Ihr wisst ja, ne, dass das übliche Prozedere, was bei mir so abgeht, und deshalb, ja, freue ich mich heute da zu sein.
Das war ja auch ideal. Wir haben uns getroffen in Berlin und gesagt, so, wir machen jetzt einen Termin, Punkt, aus, Ende.
Ich glaube, das war wichtig. Das war sehr wichtig.
Wir haben nebenbei ein bisschen Holi getrunken, das war schon mal ganz nett, ne? Ja. Und dementsprechend dachten wir so, jetzt nageln wir Kevin einfach mal fest, ne? in unserer netten penetranten Art.
Ich brauche diese Verbindlichkeit, also es hat perfekt gepasst und deshalb sehen wir oder hören wir uns jetzt auch.
Kevin, erstmal zu dir selbst. Du bist, habe ich das richtig gehört, du bist Intensivpfleger eigentlich.
Genau, ich hab die normale Ausbildung damals noch Gesundheits- und Krankenpflege gemacht und habe dann auf der Intensivstation durchgehend gearbeitet, richtig.
Okay, du hast gearbeitet, heißt es jetzt nicht mehr so.
Genau, ich war lange Pfleger, habe insgesamt 10 Jahre in der Pflege gearbeitet und habe mich dann im letzten Jahr entschieden, 2024 mich selbstständig zu machen und bin jetzt auf YouTube und auf Streaming-Plattformen unterwegs.
Ja, so wie wir ja auch, nur dass wir noch hauptberuflich unseren Job noch machen. Aber stimmt. Gehen wir doch erstmal auf den Beruf ein. Du hast ja so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Du hast auch ausgebildet, soweit ich weiß?
Nicht lange, aber ja, ich habe Pflegepädagogik studiert und habe im Rahmen des Studiums auch in Pflegeschulen gearbeitet, mit Pflegeschülern zusammengearbeitet und kenne mich auf jeden Fall in dem Bereich aus.
Okay, gibt es da so persönliche Highlights, so Herausforderungen aus dem Alltag, aus denen du auf jeden Fall erzählen kannst? Was sind so deine Highlights, also auch positive Highlights vor allen Dingen? So?
Du meinst jetzt von der Intensivstation
oder
aus der
Pflegeschule?
Ja, das ist ja immer sehr speziell gewesen. Ich war ja lange in der Zeitarbeit, das heißt, ich war in unterschiedlichen Krankenhäusern und Fachbereichen unterwegs. Ich habe also sehr, sehr viel Negatives, aber auch Positives gesehen. Und besonders positiv ist natürlich ja die Geschichte, wenn man wirklich sehr, sehr tot, sterbenskranke Menschen noch irgendwie dann über die Runden kriegt, die dann doch noch ein erfülltes Leben führen können, obwohl schon ja die Krankheit sehr weit fortgeschritten ist und die wir dann mehr oder weniger gesund entlassen können, die dann noch ein schönes Leben danach haben, nach der Intensivstation. Das sind immer so die Momente, die mich dann glücklich gemacht haben, weil auf der Intensivstation hast du nun mal auch nicht die allergesündesten Patienten.
Das stimmt, ich komme ja auch von der Intensivstation, mal so in meinem früheren Leben, sag ich. Ja, also ja, dahingehend sind wir ja irgendwie auch ein bisschen Kollegen, aber ja, seit ein paar Jahren, seit 8, 9 Jahren mittlerweile bin ich im Rettungsdienst und da die nächste Frage, Kevin, was zeichnet für dich eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Rettungsdienst und der Pflege aus?
Oh, Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist immer wichtig, ne? Das war mir immer, egal in welchem Haus ich war, auf welcher Station, immer auf Augenhöhe begegnen, immer kollegial zusammenarbeiten und sein Fachwissen zusammentragen, ne? Nicht überheblich werden und auch nicht, wenn man jetzt denkt, boah, man weiß aber jetzt mehr oder man ist jetzt hier der Chefarzt oder was, dass man dann überheblich wird, sondern immer versuchen, das Beste für den Patienten rauszuholen, und ich glaube, das zeichnet ja unsere Berufsgruppe auch aus.
Ist so, man hört raus, du hast auch negative Erfahrungen schon mit uns gemacht.
Nein. Also es gibt natürlich immer mal wieder, ich sag mal, Spezialisten im Krankenhaus, die denken dann, sie hätten alles studiert und wissen alles besser. Aber das hilft dem Patienten nicht immer unbedingt. Und deshalb finde ich halt, wenn man auf Augenhöhe bleibt, das ist für alle Beteiligten am besten.
Hast du da in der Notaufnahme auch gearbeitet?
Also kurz. Ich habe ausgeholfen, sage ich mal. Es gibt ja, wie man sicherlich mal gehört hat, einen Pflegepersonalmangel und da wird man mal von A nach B geschoben. Und demnach habe ich auch mal in der Notaufnahme gearbeitet. Das war aber nie mein Kernbereich.
Okay. Dieser Personalmangel. Ja, ja, aber gibt es denn für dich jetzt so einen Special-Moment oder so besondere Einsätze, Situationen mit dem Rettungsdienst, die dir in Erinnerung geblieben ist? Das muss nicht zwingend positiv sein, aber ich hoffe natürlich auf was Positives.
Das muss nicht zwingend positiv sein. Naja, der Rettungsdienst ist ja bei uns auch ein- und ausgegangen. Ne? Das ist ja klar, über die Notaufnahme direkt auf die Intensiv, da haben wir ja auch viele, viele Patienten aufgenommen, die beispielsweise als Reanimation reingekommen sind, die über die Notaufnahme direkt weitergeschleust worden sind. Und da sind natürlich auch skurrile Situationen entstanden, ja, Situationen, wo man auch leider, und das ist mir in Erinnerung geblieben, einen Patienten reanimiert hat, der unter anderem lange Zeit das schon schriftlich fixiert hat, das nicht mehr zu wollen. Mhm. Das sind dann immer eher die unschönen Situationen, aber ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich besser, dann findet man das Dokument nicht oder man ist sich unsicher und dann macht man erstmal das, um den Patienten zu retten. Genau. Und dann war natürlich ab und zu das Drama dann groß, wenn die Angehörigen gekommen sind und sagen, naja gut, eigentlich waren alle damit einverstanden, dass das Leben hier auch irgendwann mal endet, weil Patient, weiß nicht, sehr krank und ja, damit sehr belastet.
Ist eine Situation, in die wir nicht ganz so selten kommen, leider. Also das, ja, das kommt schon immer wieder vor, gerade draußen. Und wir fahren aber einen relativ straighten Plan. Also ich kann mich oft an die ITS erinnern, da wurde irgendwann mit den Angehörigen gesprochen zum Beispiel und dann war das eben DNR, DNI quasi wirklich festgelegt. Genau. Das ist natürlich in Äußerlichkeit oftmals schwer, weil wir brauchen irgendein Dokument, wo das klar und deutlich fixiert ist. Sonst können wir da nicht arbeiten.
Genau, normalerweise ist es so, der Rettungswagen kommt an und fängt erstmal an zu drücken. Da gibt es keine Zeit erstmal. Ja. Es sei denn, da ist ein Angehöriger, der wirklich explizit sagt, bitte, bitte, bitte nicht. Na, da kann man dann drüber reden, aber ansonsten warten wir wirklich auf den Arzt und die Ärztin, die dann vielleicht die Zeit auch haben, da nochmal schnell Gespräche zu führen und dann auch sagen kann, so Leute, Schluss hier, wir müssen nichts mehr machen. Hier ist DNR, richtig. DNI. Ne?
Aber immer schwierig. Ja, man muss, also, es ist bei uns im Krankenhaus ja auch so. Wir haben viele Patienten oder Angehörige, die dann kommen und sagen, naja gut, es war aber an DNR, DNI irgendwann mal irgendwo fixiert, aber keiner hat das Dokument und du musst dann in so Situationen dann davon ausgehen, dass der mutmaßliche Wille halt eben das Überleben ist und deshalb haben wir auch leider schon Menschen reanimiert, die das dann doch im Umkehrschluss gar nicht wollten. Aber gut, das ist dann die Situation, dass die Dokumente oft dann nicht vorliegen, wenn man sie gerade braucht. Ne?
Ja, gerade in der Intensivstation, ich weiß noch, meine Praktika damals war so, hier Christian, guck mal, das sind so die Menschen, die eigentlich so für die Intensivstation sind, also auch junge Unfallopfer und so weiter, aber der große Teil ITS ist ja wirklich, ich möchte jetzt ganz, ganz böse mal sagen, so ein bisschen geriatrischer Natur. Ne?
Also, es kommt immer auf den Fachbereich an, genau, aber ja.
Ja, ja, es ist wirklich so, ne, die Operation nicht gut überstanden haben oder danach noch eine intensive Pflege brauchen und ähnliches. Gibt es da was, wo du sagst, ITS, das müsste sich heute auf jeden Fall noch ändern? Also da muss man noch dran schrauben.
Boah, da gibt's. Wo fange ich an?
Wo fange ich an?
Nein, es gibt ja viele, viele Stellschrauben, die man verändern muss. Das fängt mit der soliden Grundausbildung an. Also du hast ja heutzutage sofort auch die frischen Schüler vom Examen, die im Rahmen der Pflegeausbildung jetzt nicht mehr so detailliert lernen, wie ich es irgendwann mal gemacht habe. Also das neue Pflegeberufegesetz ist da sehr tolerant, habe ich den Eindruck. Und da hast du oftmals, wie ich finde, sehr oberflächlich ausgebildetes Personal, sehr motiviert, aber sehr oberflächlich ausgebildet. Und ich finde, da sind wir auch beim Thema, weil wir brauchen gerade auch auf den Intensivstationen, auf sehr sensiblen Bereichen, brauchen wir mehr Personal. Das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor.
Da würde ich jetzt mal eingrätschen, denn ich habe heute das Gespräch auch mit meinem Notarzt auf dem NEF. Und genau, ich bin wie du auch gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, auch mit Intensiverfahrung, Notaufnahme. Und war eine ganze Zeit lang noch nebenbei in der Klinik ein bisschen tätig für zwei Dienste im Monat. Und habe mir dann immer die Schüler geschnappt, weil ich immer gern was mit denen machen wollte, die jetzt quasi diesen neuen Beruf Pflegefachfrau, Pflegefachmann machen. Und war erschrocken, also wirklich negativ erschrocken über diese, ja, nennen wir sie Ausbildungsinhalte. Also Beginn, also für mich war so ein fulminantes Beispiel, wir mussten Furosemid vorbereiten zur IV-Gabe. Ich habe das mit dem Arzt besprochen, dass ich das appliziere, alles gut. Und wollte das mit dem Schüler besprechen, was denn Furosemid ist, ne? Scheibentheoretikum, blablabla. Ja. Und dann kriegt die Aussage, nee, also Medikamente, nee, also wir sollen die stellen und für den Arzt vorbereiten und dann können wir wieder gehen. Ich so, krass. Und dann haben wir echt mal, habe ich mir die Ausbildungsinhalte durchgelesen und habe Angst gekriegt.
Nein, das Curriculum sieht das nicht mehr vor. Und das kritisiere ich auch, weil du hast dann eben diese frischen Schüler und oder Auszubildenden oder fertig Gelernten, wie auch immer, auf der Intensivstation und die sind ja motiviert, aber wenn das System oder das Curriculum der Schule das nicht hergibt, wenn du das nicht lernst, woher sollen diese Schüler das wissen? Ne? Die werden dann losgelassen quasi auf Intensivstationen und sind dann selber überfordert und dann hast du auf der anderen Seite aber leider eine sehr schlecht besetzte Intensivstation in den meisten Fällen und keiner kann es denen wirklich beibringen und dann hast du ja wirklich einen Kreislauf, der immer weiter ins Negative Negative geht und dann hast du diese fachlichen Probleme irgendwann. Hm.
Und genau, also bin ich voll bei dir, aber selbst auf den peripheren Stationen habe ich das schon gemerkt, wo ich mir denke, so, weiß ich nicht. Also wirklich so Mitte, Ende drittes Lehrjahr und dann okay, Examen und dann sollst du hier als examinierte Fachkraft den Laden schmeißen. Das fand ich schwierig. Ja. Ich weiß, dass eine Klinik, also in der Klinik, in der ich tätig war, die haben auf der Intensivstation dann quasi ein Trainee-Programm angeboten für die, die auf die Intensiv wollen. Und okay, denke ich, okay, das ist eine Chance, das zu realisieren, ne? Ohne Frage.
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, welche Motivation dahinter steckte, die Pflegeausbildung nochmal so krass zu reformieren, weil sie in meinen Augen nicht mehr dem gerecht wird, was eigentlich mal der Plan war für die Pflege.
Das stimmt. Ich finde es erschreckend, weil es wirkt sich ja letzten Endes auch auf die Patienten aus. Ne?
Genau.
Wenn man die einfachsten Dinge nicht mehr versteht oder die Zusammenhänge nicht mehr versteht, dann hast du in der Praxis einfach oftmals ein Problem.
Ja. Und wohin das führt, da wollen wir jetzt endlich mal hinkommen.
Ich wollte gerade sagen, so apropos patientengefährdend und so weiter.
Genau, richtig.
Guter Übergang, guter Übergang.
Und jetzt habe ich schon gelernt, weil ich verfolge deine Videos eigentlich sehr ausgiebig. Ich muss jetzt ganz genau aufpassen, wann ich Warntöne und wann ich Alarmtöne sage.
Achso, du meinst diese Dinger hier?
Ja.
Ein Hinweis, Freunde.
Ein Hinweiston wahrscheinlich,
ja.
Ne?
Ein Hinweiston, ja.
Genau, man kennt es. Ich sag dazu nichts weiter. Genau, beschäftige zu einer aktuellen Arbeit. Also schlussendlich ist es ja, hey, die Frage, wie bist du auf deine ersten TikTok-Livestreams eigentlich während deiner Arbeitszeit gestoßen? Wie hast du das geschafft?
Das ist relativ einfach. Ich war ja damals selber auf TikTok sehr aktiv, also auf der Plattform, wo auch ich diese Livestreams beobachte und dann auch kritisiere und habe da selber daily Content hochgeladen, heißt Sketche oder Aufklärungsvideos. Und habe dann auch gesehen, dass Kollegen aus anderen Einrichtungen die Live-Funktion nutzen und dann dort während des Dienstes mal livestreamen. Und dann habe ich gemerkt, wow, die erzählen ganz schön viel über die Patienten, was eigentlich gar nicht so ins Internet gehört. Und dann hatte ich das ursprünglich mal kritisiert und habe das mal ein bisschen verfolgt und habe gesehen, dass es wirklich ein Fass ohne Boden.
Es ist wirklich ultra spannend, weil mir sind die auch immer mehr aufgefallen und irgendwann kamen Kevin und ich dann auch mal so ins Gespräch, einfach, ich weiß gar nicht, wie wir uns damals irgendwie besprochen haben oder kennengelernt haben, aber das war schon,
Gute Frage, ne?
Toll. Ich habe auf jeden Fall dann gesehen, dass du auch angefangen hast, plötzlich zu sagen, da werde ich mal Sheriff spielen und mal die ersten so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal an den Pranger stellen, beziehungsweise auch ansprechen darauf. Und
ja, ja.
Kannst du dich noch an deinen ersten Stream erinnern, wo du gesagt hast, den spreche oder die spreche ich jetzt mal an?
Boah, das war, ja, Tatsache, das war vor, ich meine, inzwischen 3 Jahren, da habe ich das gesehen und dachte so, naja gut, also vielleicht kann ich mit der Kollegin, die das streamt, auch mal persönlich sprechen und fragen, was denn eigentlich die Intention ist. Ich meine, ich fand das einfach befremdlich, dass Kollegen da so leichtfertig mit den Daten umgehen. Und damals ging es mir tatsächlich nur um die Patientendaten, um den Datenschutz, weil ich mir gar nicht ausmalen konnte, dass das auch noch weitergeht, dass dann auch patientengefährdende Streams stattfinden. Das habe ich ja im Verlauf dann erst kennengelernt. Und die Kollegen, die ich dann darauf anspreche, die argumentieren sich daraus oder die blockieren mich auch ganz, ganz oft schon gesehen oder ignorieren mich. Von daher ist selten ein wirklich konstruktives Gespräch da jemals möglich gewesen.
Ja gut, wenn ich auch, ich glaube, wenn du heute jemanden ansprichst, haben die natürlich auch gut Bedenken, dass sie direkt auf der Liste landen quasi.
Ja, jetzt haben sie Angst und ich habe ja auch letztens sogar im Video gesagt, jetzt blockieren sie mich vorher schon, also prophylaktisch. Das ist auch spannend.
Das kann ich mir vorstellen. Für alle, die jetzt noch nicht so dran sind, die können ruhig mal bei Kevin ITS auf TikTok, ich glaube auf Instagram auch.
Ne? YouTube auch.
Ja, YouTube genau. Und YouTube. Ähnliches mal drauf gucken. Und es ist ganz spannend. Es geht hier also nicht nur um das Datendoxing, wie man es ja gerne nennt, also das Herausgeben oder unfreiwillige Herausgeben von Daten auch von fremden Personen, sprich hier die Patienten, sondern das geht dann auch immer weiter, nämlich darum, seine Arbeit nicht mehr richtig nachzugehen und mehr dem Livestream quasi seine Aufmerksamkeit zu senden. Und da gab es dann ja irgendwann so eine Zeit, dass es häufte sich immer mehr und da hat Kevin dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's, jetzt fahre ich mal das große Geschütz auf. Also ich, oder? Wie
doch,
kamst so du plötzlich zu diesem Auslöser?
So kann man es beschreiben. Ich habe halt das auf TikTok selbst anfangs kritisiert und auf TikTok sind die Inhalte ja immer sehr schnelllebig. Man macht kurze Videos, die werden schnell konsumiert oder auch eben nicht. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein viel zu wichtiges Thema, als dass man das in so einem Kurzvideoformat irgendwie in 30 oder bis 60 Sekunden besprechen sollte. Ich habe dann also gedacht, komm, nehme ich eine Plattform, wo ich das ein bisschen ausführlicher beleuchten kann, was die Probleme dahinter sind und so weiter und habe mich dann für YouTube entschieden und das hat von vornherein einen sehr, sehr großen Anklang gefunden, was mich natürlich gefreut hat, weil ich darüber einfach aufklären wollte.
Wie bist du da zum Beispiel bei den ersten Sachen vorgegangen? Du hast dann ja nicht nur die Leute angesprochen, sondern bist tatsächlich auch an die Arbeitgeber gegangen, ja?
Ja, ich habe am Anfang versucht, das Spiel mal wirklich so weit zu spielen, um zu gucken, naja, welche Informationen werden denn preisgegeben und wie kann ich den Leuten denn selbst nachweisen, dass sie viel zu viel in diesen Streams erzählen. Mhm. Also habe ich den ersten Stream verfolgt und konnte dann herausfinden, wo die arbeiten und habe damals quasi im allerersten Livestream, den ich gesehen habe, live angerufen, weil ich dann wirklich wusste, wo die arbeiten, auf welcher Stadt. Und dann habe ich einfach mal angerufen und gedacht, naja gut, wird ja was passieren. Und dann ist man dran gegangen und hat sich auch sehr erschrocken und hat den Livestream auch irgendwann beendet. Und man hat meine Kritik aber nicht ernst genommen und dann geht das übliche Prozedere halt weiter. Wenn ich sehe, die streamen dann am anderen Tag weiter, dann möchte ich natürlich, dass das unterbunden wird und dann ist der Weg zum Arbeitgeber nicht mehr so weit gewesen. Und ich habe anfangs immer versucht nachzufragen und zu vermitteln, aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht immer ganz so einfach ist.
Ja, es gab auch positive Rückmeldungen dazu, auch von den Arbeitgebern, oder? Die dann gesagt haben, danke, dem werden wir nachgehen, oder sofort negativ und auf Verteidigungsmodus?
Ja, es gibt beides. Ne? Also ich habe noch den Eindruck, dass das Positive überwiegt. Also die Arbeitgeber sollten ja auch ein Interesse daran haben, dass die Pflegekräfte dort arbeiten und nicht livestreamen. Das hat ja verschiedene Gründe, ganz klar. Ne? Und nicht nur Datenschutz, sondern auch Patientengefährdung, wie ich gerade schon gesagt habe. Von daher, die meisten Kliniken, die sagen dann danke, ne, wir prüfen das, und viele Kliniken sagen dann auch direkt, was die Konsequenzen sind. Das erwarte ich gar nicht, aber das kommt dann auch manchmal dazu. Es gibt aber auch leider Kliniken, die dann sich verteidigen wollen oder dann mich als Lügner darstellen, es wäre alles nicht so gewesen. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil sie wissen, dass besonders auch Datenschutzpannen in Deutschland besonders schnell, besonders teuer werden können.
Das stimmt allerdings, ja. Wenn du die Streamenden damals, kannten sie ja deinen Account noch nicht, also da kennt den Kevin ITS mittlerweile, wenn Kevin reinkommt, dann sagen alle, ach, die Schande, der ist da.
Ja.
Aber wenn du da mal, hast du auch mal in den Chat reingeschrieben und gesagt, hey, das, was du da gerade machst, ist echt scheiße. Also hör auf damit.
Ja, und das habe ich tatsächlich oft versucht.
Ja, und ich kann mich erinnern, Christian, du hast das auch mal gemacht. Du hast auch mal ein TikTok-Live irgendwann mal gesehen. Ja. Und bist denn ganz rigoros, hast dich einfach mal dazugeschaltet.
Ist wirklich so. Ich habe tatsächlich von Feuerwehrmenschen, der Freiwilligen Feuerwehr, einen Stream gesehen und die haben sich halt, naja, die nutzen teilweise ja TikTok-Lives auch wie so Skype damals oder Discord heute. Und quatschen da über alles Mögliche und haben da wirklich sehr, sehr menschenfeindliche Sachen, teilweise auch so Internas aus ihrer Feuerwehr rausgehört. Und da habe ich mich dazugeschalten und dann wirklich mal gesagt, Leute, also so geht's doch nicht. Ich war selbst im Dienst gerade, war auf meiner Wache, wir hatten Nachtdienst und habe denen dann einfach mal mitgeteilt, dass ich das nicht gut finde, wenn die da gerade ihre Profilbilder drin haben mit Feuerwehr. Ja, das ist ein privater Livestream. Ich so, wie kann das denn sein, wenn das öffentlich ist? Freunde, so läuft's nicht. Ja. Und tatsächlich durch diese ganze Sache, die du da initiiert hast, guckt man jetzt schon immer wieder bei Pflege-Livestreams rein und schaut mal gucken, wann da mal ein Blitzer kommt.
Ja. So ungefähr. Das, was du schilderst, das habe ich in meinem Bereich auch gesehen. Also Menschen, die diese Livestreaming-Funktion nutzen, um mit anderen Kollegen dann quasi zu telefonieren, dabei aber völlig vergessen, dass das live ist und theoretisch unendlich viele Menschen zugucken und auch zu hören können. Ne?
Ja, das vergessen die dann scheinbar. Nicht, wo das Ganze genutzt wird weiterhin. Das kann ja auch noch veröffentlicht werden. Das wird ja auch aufgezeichnet von TikTok selbst. Ja? Und naja, mal gucken in die AGBs. Da wird schon ganz spannend, wie das dann nachher ist mit den Daten. Das ist wie bei Facebook. Das kann tatsächlich dann auch genutzt werden für andere Zwecke. Ne?
Und klar. Kevin, bevor du dich einem Fall widmest, beziehungsweise diesen Fall auch öffentlich machst, ne, mit deinen Videos. Mhm. Wie viel Vorbereitung steckt da eigentlich hinter? Also ich weiß, du erzählst das ja bei vielen, ne? Entweder hast du Leute, die dir auch ein bisschen helfen, gerade so bei entweder Klinikfindung, wie, woher und so weiter. Ja, wie viel Vorbereitung kostet dich das?
Es ist ganz unterschiedlich. Also es kommt immer leider auch ein bisschen drauf an, wie in Anführungsstrichen klug stellen sich die Streamer dann an, ihren Arbeitgeber zu verheimlichen, weil viele sind da schon echt gewieft und die passen schon auf, dann ist das Namensschild versteckt oder die streamen aus einer Perspektive, wo man dann keine Details sehen kann, aber es trotzdem irgendwas passiert im Stream. Die Vorbereitung ist aber nichtsdestotrotz mehrere Wochen teilweise. Ne? Ich muss dann erstmal recherchieren, was ist überhaupt passiert, wo arbeiten die, kriege ich die persönlich erreicht und wenn nicht, wie kriege ich den Arbeitgeber erreicht, wie reagiert der, da müssen Fristen eingehalten werden. Du kannst ja nicht sagen, bitte meldet euch in 2 Stunden. Das ist ja, das kannst du rein von der Arbeit her nicht machen, weil du musst den Einrichtungen mindestens 7 Tage Zeit geben zu antworten und so weiter. Die Antwort muss auch eingebaut werden. Also da gehen schon viele Wochen teilweise ins Land mit mehreren Versuchen der direkten Kontaktaufnahme und letztendlich, wenn nichts fruchtet, beziehungsweise wenn ich dann wirklich auch an die Behörden herantreten muss, wird das irgendwann in Videoform zusammengefasst und dann irgendwann gepostet, wenn es fertig ist.
Allein die Sichtung, also es wird ja auch teilweise von vielen Leuten per Bildschirmaufnahme Aufnahme aufgezeichnet,
ja,
und dir, denke ich mal, auch zugesendet. Und das hast du da schon mal so ein bisschen nachgezählt, wie viele Stunden du da eigentlich verbracht
hast? Ich weiß es nicht. Also wirklich, das ist unfassbar teilweise. Ich krieg Videomaterial, was von einem Nachtdienst teilweise 5 Stunden lang ist. Wow. Und das lasse ich dann in meinem Schnittprogramm natürlich auf doppelte Geschwindigkeit laufen, immerhin.
Aber auch dann sind
und es gibt das so ein bisschen durch. Das wirkt immer so ein bisschen so, als würde ich Fehler suchen, aber es ist ja gar nicht so, weil diese Streams sind ja pauschal schon nicht gut und schon kritikwürdig, sage ich mal. Und je schlimmer der Inhalt, desto schlimmer sind dann irgendwo auch die Konsequenzen. Ne? Und meine Zuschauer sind da sehr sensibilisiert und schicken mir das zu.
Was ist jetzt ganz konkret schlimm an Livestreams während der Arbeit gerade in der Pflege? Also für dich.
Das ist, da kannst du ja von A bis Z gehen. Also wenn du damit anfängst, kannst du schon sagen, dass du eine offizielle Drehgenehmigung brauchst vom Arbeitgeber. Da gehe ich davon aus, dass die meisten Pflegekräfte das nicht haben. Das ist aber jetzt wirklich sehr kleinkariert. Das wäre noch nicht mal was ich kritisieren würde. Ne? Aber was ich immer kritisiere, ist die Tatsache, dass in einem Livestream unkontrolliert immer alles passieren kann. Ich meine, ob das jetzt von der Intensivstation ist, was ich persönlich noch am schlimmsten finde, aber ich habe auch Livestreams aus einem Hospiz gesehen. Da kommt dann irgendwann ein Bewohner oder ein Gast, kommt dann zu den Pflegekräften und sagt, ey, das ist aber sehr laut hier, was ihr macht. Und also nicht mal zum Sterben hast du deine Ruhe quasi.
Ja.
Und das ist einfach immer eine unkontrollierbare Situation. Und das ist etwas, was man auch gar nicht steuern kann und das kannst du im Nachgang ja nicht mehr wegbearbeiten. Das heißt, wenn einmal irgendwas passiert, dann hast du das live on cam und das ist einfach eine Gefahr, allein für den Datenschutz. Abgesehen davon, dass du eventuell auch Alarm oder Hinweise nicht mitbekommst, weil du damit beschäftigt bist. Du bist auch abgelenkt zu streamen. Also allein das Konstrukt des Livestreamings auf der Arbeit, das birgt so viele Gefahren und da gibt es so viele Punkte, die man kritisieren muss.
Ich muss immer wieder lachen, wenn man diesen Unterschied nochmal klar definieren muss. Alarm und
Hinweise. Ich muss Hinweise sagen, Freunde, ihr wisst Bescheid, ich komme sonst ins Knast, das geht nicht.
Ja,
das sind keine Alarme.
Ja. Die guten Hinweistöne.
Ja.
Und gleich noch eine Frage, aber ja, vorweg noch eine andere Frage, die mir wichtig ist. Was glaubst du eigentlich, warum gerade diese Pflegestreams so ein, also die haben, das ist ja Magnet, ne? Also ich habe das ja mit auch beobachtet, habe selbst schon Pflegestreams gefunden, wo der mit unter 300, 400, 500, wenn nicht sogar
Tausende,
manchmal auch
Tausende
von Zuschauern ist. Was zieht das so an?
Ich glaube, der Reiz ist natürlich für die Zuschauer, in einen Ort oder in eine Situation hineinzublicken, wo du als normaler Bürger einfach nicht so reingucken kannst. Ne? Das sind ja Gebiete, die geschützt sind. Ne? Das sind ja Privatsphären von Menschen, wo Menschen teilweise schwer krank sind. Da kannst du ja nicht mal eben reingehen und gucken, was da los ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit Gaffern auf der Autobahn, wenn Unfall herrscht, ja, oder wenn Unfall passiert ist. Mhm. Dann guckt ja auch jeder hin. Und das ist einfach dann für die Leute dann spannend. Die wollen sehen, was ist da los. Ne? Und ich glaube leider, das ist der gleiche Effekt auch auf TikTok und bei diesen Pflege-Livestreams.
Ja, hast du recht. Also ich kenne das ja auch, oder wir kennen das ja auch, wenn wir dann mal die Kamera auf dem Rettungswagen aufstellen. Natürlich nicht im Einsatz, sondern wenn wir mal in der Nachtschicht dann doch mal alles gemacht haben. Da sind die Leute mehr dabei, als wenn ich jetzt mich ins Wohnzimmer setze und sage, so, Freunde, wir reden heute mal über Rettungsdienst. Da geht das richtig schnell hoch. Ne? Und man hofft natürlich auch, dass dann irgendwas anderes zu sehen ist, als immer nur, keine Ahnung, der Schwesternbereich oder
ähnliches. Genau. Und damit spielen die natürlich, ne? Weil die Zuschauer dann was sehen wollen und die Streamer lassen sich animieren. Und dann kam es ja auch dazu, dass man die Kamera mit in Pflegezimmer genommen hat und so weiter. Also das ist genau das, was du beschreibst. Ne? Die Leute wollen das sehen und das spiegelt sich dann in den Streams wieder.
Ich muss mal ganz kurz was einbauen, was mir wichtig ist, weil du gerade auch Gaffen gesagt hast. Als wir auf der Rückfahrt von Berlin nach Hause wieder waren, sind wir an einen Unfall geraten, also nicht direkt, wir standen einfach anderthalb Stunden im Stau.
Oh.
Und netterweise kam es auf der Gegenspur, nicht netterweise, aber es kam zu einem weiteren Verkehrsunfall. Und auf einmal, nein, nicht netterweise, aber es war ein Phänomen, beeindruckend. Bei uns war freie Fahrt.
Ja.
Und natürlich wollte Christian dann auch artig überholen. Und aber alle bremsen ab auf der Überholspur, weil sie natürlich erstmal auf die andere Fahrbahn gucken wollen, was da denn so Geiles abgeht.
Ja, Sensation.
Ja. Und ich dachte einfach, bitte, 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 lass jetzt hier noch den nächsten Auffahrunfall passieren, bitte ohne Personenschaden, das ist ganz wichtig, dass sie mal richtig merken, jo, das wird jetzt teuer.
Weil ich sehe schon morgen in der Zeitung, Mike hofft auf Unfälle.
Ja, ja.
Genau.
Aber ich habe das so,
wäre nett, sagt der, nett hat er gesagt.
Ich hab da so schnell so einen Hass entwickelt. Ich meine, ich war so wütend, ich wäre am liebsten ausgestiegen, hätte die alle aus dem Auto gezogen.
Ich hatte das einmal im Livestream gesehen bei jemandem, der auf einer psychischen Station war, also einer geschlossenen sogar, und ich glaube draußen im Flur gestreamt hat.
Ja.
Und da kamen regelmäßig Leute und alle hofften das nochmal der und ruft den nochmal. Und dann hat er dann wirklich diese Patienten gerufen. Ich dachte so, was macht der da? Man konnte nicht erkennen, also wer die Station erkannt hat, wahrscheinlich, aber ich konnte nicht erkennen, wo es hin wäre, weil da wäre ich, glaube ich, mal zum Kevin geworden mittlerweile. Also
richtig, aber genau so einen Fall habe ich auch erlebt, ja, erschreckend. Also schlimmer geht es ja kaum, wenn man kranke Menschen instrumentalisiert für einen TikTok-Livestream oder für einen Livestream für Content. sind. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, ne? Das
haben wir aber genauso auch schon. Ich habe Kevin auch schon mal was zugeschickt. Ich glaube, von einem Pfleger, der zu Hause in der ambulanten Pflege bei Patienten mit einem Patienten zusammen online ist. Ja, ich nicht so ganz sicher war, ob der Patient weiß, was TikTok ist da jetzt ganz genau.
Ja, ja, ich meine, das resultierte auch in ein Video, weil klar, ich kritisiere dann auch die Instrumentalisierung von Pflegebedürftigen, ne? Das ist auch immer die Frage, inwieweit wissen die auch wirklich Bescheid, was passiert, und wenn sie Bescheid wissen, wissen sie um die Gefahren, die es gibt bei TikTok, ne? Du kannst viral gehen mit simplen Methoden, dann ist auf einmal, hast du ein Video mit 1 Million Views, wo du in einer nicht so ganz vorteilhaften Situation vielleicht gezeigt worden bist, ne? Sind denen die Gefahren wirklich bewusst, ist ja auch die Frage. Und da muss ich leider oft von ausgehen, dass das nicht 100% so ist.
Bevor wir weitermachen, Kevin, wir gehen gleich mal drauf ein, weil du hast ja jetzt nicht nur positives Feedback bekommen für deine ganzen Call-Videos und dein Vorgehen, sondern da gab es auch ordentlich Gegenwind. Es ging sogar ins Juristische. Darüber wollen wir gleich nach unserer kleinen Pause reden. Aber wir haben ja immer noch jemanden, der uns beide, also sowohl Kevin als auch Retterview, immer gut unterstützt. Und darüber haben wir ganz am Anfang geredet, nämlich Holy, Kevin. Was? Und Kevin, auch du hast ja einen Code, mit dem man 10% spart. Kann. Und deine Lieblingssorten sind aktuell welche?
Wow, es gibt super viele gute Holy-Sorten. Also Holy hat ja die neuen Hydrations rausgebracht. Auf jeden Fall Orange. Ja, Hydration Orange wäre eine Empfehlung. Und ansonsten ist mein Dauerburner der Energy Blood Orange Bad. Ja, oh, das ist eine 10 von 10.
Ja, die Fledermaus quasi, für die, die es jetzt nochmal suchen. Und welchen Code muss man eingeben, damit man dir jetzt mal was Gutes tun kann dafür?
Also ihr habt ja auch einen Code, logischerweise, ja, aber wenn man mir was Gutes tun möchte, dann gerne Kevin ITS und dann spart ihr grandiose 10% bei Holy.
Eben, auf alles, was ihr habt. Also wenn ihr nachher auch noch sortiert und quasi noch mehrere Pots nehmt, dann kriegt ihr auch nochmal Prozent drauf mit dem Mixit-Tool und so weiter. Also einfach mal auf Holy gehen, Kevin ITS eingeben und dann könnt ihr auch mal den lieben Kevin unterstützen, weil ich glaube, der braucht das auch. Darüber reden wir aber gleich nach der Pause weiter. Also bis gleich.
So, da sind wir zurück. Wir haben uns Holy eingeschäkert. Oh Gott. Kevin bestimmt auch. Und ja, wir haben jetzt erstmal ganz viel über Kevin, was er so ist, was er macht und so weiter gesprochen. Erstmal allgemein über natürlich die TikTok, über die ganzen Livestreams, natürlich die Schattenseiten. Und wir wollen jetzt mal in den Bereich gehen. Ja, Kevin, was passiert eigentlich gerade bei dir so vor allem, also neben deinen ganzen Videos oder wegen der Videos, ja? Und ja, da ist natürlich erstmal so die erste Frage, wie gehst du persönlich mit diesen ganzen Abmahnungen und Klagen um, die dich gerade erstmal so ja erreicht haben in den letzten Wochen und Monaten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das frage ich mich tagtäglich. Es ist natürlich eine sehr belastende Situation, weil es ist nicht nur eine Klage, es sind mehrere Klagen. Und wenn man so viele Klagen bekommt, ist es einfach unterm Strich irgendwann auch eine Frage des Geldes. Und das macht einem einfach Angst, schlicht und ergreifend. Ne?
Also ich würde an deiner Stelle schon fast nicht mehr an den Briefkasten gehen. Ne?
Ja, es gibt wirklich Tage, wo ich denke, nee, heute überspringe ich das mal, weil heute soll vielleicht mal ein guter Tag werden. Aber ich bin in den letzten Wochen wirklich mehrmals in der Woche abgemahnt worden mit wirklich unfassbar vielen Briefen, Strafanzeigen kamen rein und das belastet natürlich. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, das wäre mir egal, dann würde ich lügen und da bin ich auch ein sehr emotionaler Mensch und das natürlich trifft mich das irgendwo, klar. Und
wer klagt da jetzt? Also wer hat dich angezeigt? Sind das nur die Streamer oder?
Die auch, also man muss da erstmal differenzieren zwischen Klagen und Anzeigen, weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das geht einmal um Meinungsäußerungen und dann einmal um etwaige Straftatbestände, die mir unterstellt werden. Das sind ganz unterschiedliche Institutionen und Privatpersonen. Ich habe natürlich einmal ein Krankenhaus, was ich da kritisiert habe, was mit der Kritik so nicht einverstanden war in der Art und Weise, wie ich sie gemacht habe. Und da sind jetzt unterschiedliche Verfahren, die laufen. Dann sind andere, die ich damals mal kritisiert habe, auf den gleichen Zug aufgesprungen und dachten sich so, wow, wenn das irgendeiner mal anfängt, da klemmen wir uns dran. Und da wollen wir auch mitmachen und deshalb klagen gerade 4 unterschiedliche Parteien gegen mich und Strafanzeigen habe ich aufgehört zu zählen, das kann man nicht mehr zählen.
Krass, darüber berichtest du ja auch in deinen Videos ganz, ganz äußerst. Hast dafür teilweise ja auch schon wieder Ärger bekommen, weil du dann ja gewisse Leute erwähnt hast oder dann auch mal was gezeigt hast aus den Schriftstücken. Wusste gar nicht, dass das auch abmahnfähig ist zum Beispiel.
Ja, das weiß final auch noch keiner. Also die Kanzlei behauptet, das ist natürlich eine sehr große Kanzlei, eine sehr renommierte Kanzlei und die möchte da irgendwie ein Exempel statuieren und da eventuell eine Rechtsprechung durchdrücken, die es so in der Art noch nicht gibt. Das sind oftmals Präzedenzfälle einfach.
Schade, du nimmst das Wort gerade aus dem Mund. Genau, das wäre meine Frage. Ich habe mich damit auch ein bisschen befasst, ohne jetzt diesen krassen juristischen Background. Es sind Präzedenzfälle, weil sowas gab es einfach noch nicht. Ne? Also Datenschutz ist das eine.
Richtig.
Kritisieren ohne dass du ja jemals beleidigend geworden bist, ist das andere. Und dann ist natürlich immer die Frage, was unterstellst du den Leuten? Ne? Also die genau. Für mich aus meiner, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, aus meiner Expertenperspektive, also eben Gesundheits- und Krankenpflege mit Intensivvergangenheit, wo du sagst, jo, der Typ, also du hast absolut recht, das sind, und ich sag das jetzt auch, das sind klipp und klar Alarmtöne von einem Beatmungsgerät. Punkt, aus, Ende.
Das hast du jetzt gesagt
das übrigens. Habe ich
das
jetzt
hast
gesagt.
Du jetzt gesagt.
Das habe ich gesagt, der Ton, der dort zu hören war, war definitiv ein Alarmton, es war kein Hinweiston mehr.
Genau,
wie ausgeprägt, in welchem Zusammenhang der war, das sei erst mal dahingestellt, ob, ne, jetzt mal für die, die jetzt sich damit nicht so auskennen, ein Alarmton kann ganz verschiedene Ursachen haben, der Patient presst mal gegen, weil er vielleicht eine eigenständige Atmung hat, ne, ist aber in einem Beatmungsmodus, der gerade nicht passt und so weiter. Ein Alarmton kann ganz verschiedene Ursachen haben, der muss nicht immer ein zwingender Alarm sein. Nichtsdestotrotz war es ein Alarmton.
Ja, und aus der MPDGler-Sicht von mir aus, gibt es da auch eine ganz klare Abgrenzung von Herstellern, zum Beispiel, wenn es jetzt mal um Intensivgeräte geht, ne? Aber bei dir hat man da das ein bisschen anders gesehen, oder Kevin? Mit dem
ja, ich bin mir nicht sicher, was die ursprüngliche Intention des Krankenhauses war, ne? Wir hatten natürlich ganz klar die Alarmtöne oder Alarmsignale, wie auch immer man es nennen will, gehört. Es waren aber faktisch Alarme, Punkt. Das weiß ja jeder, der aus dem Bereich kommt. Und dann hatte ich initial einen Brief bekommen, dass, wenn ich diese Aussage wiederholen würde, würde man rechtlich gegen mich vorgehen. Und dann habe ich denen aber nachgewiesen, nee, Freunde, pass auf, eure Geräte sind von Dräger und Dräger beziffert oder betitelt die Dinge genau ebenfalls auch das als Alarme. Ja. Und dann war das Thema zumindest mal ein bisschen ruhiger auf einmal. Mhm. Ne? Aber man hat wirklich initial versucht, das als Hinweise zu verkaufen und das ist ja fachlich schon falsch.
Und das ist ja eben das Spannende, weil Hinweistöne heißen jetzt nicht, dass man es ignorieren soll. Hinweistöne sind ja, das würde man sie weiter laufen lassen, jetzt bei gewissen Geräten, ich gehe jetzt mal auf ein C3 oder Drägergeräte auch, dass eine Gefahr für den Patienten bestehen kann oder wird, ne, wenn man diese ignoriert. Also,
ist, ne? ist ja auch, jetzt mal unseren C3. Wir haben, oder laufender Monitor auf der ETS, du hast quasi diesen gelben Alarm, der macht dann so Ding, Ding, bis er zum roten Alarm wird und der macht sich wirklich bemerkbar. Ne? Also das eine von Hinweis bis hin zum eben Alarmton und da ist ja oftmals der Weg sehr kurz.
Die ganze Diskussion ist aber für mich eine Debattenverschiebung, ganz einfach, weil es geht ja eigentlich auch gar nicht darum, waren das jetzt Alarme, nenn es von mir aus Hinweise, nenn es doch wie du willst, aber es ist ja offensichtlich, dass irgendwas am Patienten gerade nicht stimmt.
Ein Hinweis.
Wenn irgendwas am Patienten nicht stimmt, dann gehe ich doch bitte gucken. Also es gibt doch keine Legitimation dafür, dann trotzdem weiter zu streamen und deshalb ist es eine ganz klare Debattenverschiebung, um vielleicht vom Kernthema abzulenken und das habe ich natürlich nicht zugelassen und dann kam halt dann der nächste Brief und so ist das dann eskaliert am Anfang.
Ja, und ich kann mich auch noch so ein für mich war das auch sehr erschreckend, neben der ganzen Streamerinnen, ja, ganz oft, es gab da ein, wie nennt er sich, OP-Pfleger.
Ah, ja. Ach Gottes Willen, ja.
Ne? Ich kann mich auch noch den ganzen Namen erinnern, möchte es aber aus Prinzip schon nicht formulieren, seinen ganzen Namen. Das war ja hardcore, weil er ja quasi, nachdem du das kritisiert hast, auch öffentlich gemacht hast, hat er ja irgendwie versucht, massiv zurückzuschlagen.
Und dann.
Und dann kam es zu einem Ereignis, welches mich als Mike in die Bredouille gebracht hat.
Ach was.
Denn dieser Mensch, mutmaßlich, dieser Mensch hat ja bei Holi angerufen.
Genau. Nein. Also, und hat wir sagen mutmaßlich, weil wir uns natürlich absichern wollen. Ne?
Genau. und hat sich als Mike vorgestellt.
Ja. Stimmt.
Was ich nicht wusste, woher auch, ich habe ungefähr eine halbe Stunde später mit Holi telefoniert.
Nein. Gottes Willen. Du hast mich bei Holi damals gemeldet.
Und,
nein, das war eine wilde Geschichte, ja.
Ja, und die Kontaktperson von uns da bei Holi war dann die ersten Minuten dachte ich, was hab ich denen denn jetzt getan, verdammt. Weil er das nicht so schnell zuordnen konnte. Und irgendwann kam auf den Trichter, ich bin gar nicht der vorher angerufen hat.
Herrlich. Du bist der richtige Mike.
Ich bin nämlich der Mike von Ritterview, der einfach nur eine Nachfrage hatte zu einer Werbekampagne. Ich dachte, krass, Gott, oh Gott. Und da dachte ich schon, okay, mal gucken, was da jetzt kommt. Weil dann ist auch dein Name kurz gefallen. Da dachte ich, okay, der Zusammenhang, ich verstehe. Na, mal gucken. Und du hast das ja dann auch irgendwann auch nochmal im Video. Das war krass. Ja, auf einmal war ich damit im Spiel, ohne es zu wissen.
Ja. Kevin, wenn du jetzt ja so viele Klagen bekommst, ne, und so weiter, hast du eigentlich juristische Unterstützung dann am Mann, die sich wirklich gut damit beschäftigen? Also haben die schon eigene Kanzlei wegen nach dir benannt? Oder?
Ja, ich glaube, wir sind kurz davor. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe natürlich einen Anwalt aus der OP-Pflegerzeit von damals. Da war ich ja auch schon vor Gericht. Ne? Das haben wir ja gerade kurz angerissen. Ja. Da kannte ich natürlich einen Anwalt, der ist auch sehr bewandert, was so YouTube und Social Media angeht. Und da war ich immer auf der sicheren Seite. Der verteidigt mich jetzt auch in den aktuellen Verfahren. Jetzt ist es aber so gekommen, dass es sehr viele Verfahren geworden sind und sehr, sehr, ja, doch schwierige Verfahren, die sehr kleinschrittig da beurteilt werden. Und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, dass ich da leider einen zweiten Anwalt brauche. Und das heißt, ich habe jetzt ein kleines Anwaltsteam, also zwei Anwaltskanzleien mit insgesamt drei Anwälten, die da aktuell meine Fälle bearbeiten, ja.
Ja, jetzt ohne da ins Detail gehen zu wollen, aber das kostet ja auch jetzt nicht wenig Geld. Und ich glaube, so eine Rechtsschutz, die sagt auch irgendwann so, nee, also wenn ihr das macht. Gibt es da Unterstützung auch aus der Öffentlichkeit?
Auf jeden Fall. Ich habe eine sehr große und sehr liebe Community, da bin ich sehr, sehr froh drum. Ohne die wäre das Ganze gar nicht möglich, weil, wie ich eingangs gesagt habe, die Verfahren kosten alle unfassbar viel Geld und wäre das Geld nicht da, müsste ich wahrscheinlich aus finanziellen Gründen sagen, ich muss jetzt hier unterschreiben und mit meiner Kritik aufhören. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das halt nicht machen müssen, weil ich eine großzügige GoFundMe-Kampagne habe, wo die Leute wirklich bereit sind, auch teilweise echt ausreichend zu spenden, wobei man nicht vergessen darf, dass das alles eine dynamische Situation ist und auch nach wie vor wöchentlich irgendwas reinkommt, was mich wieder Geld kostet. Ne?
Ja. Und ganz kurz zu dieser GoFundMe-Kampagne, das wird ja auch immer, divers betrachtet und auch da war ja so ein Fall, den du aufgeklärt hast, das fand ich auch ganz lustig, aber da will ich gar nicht hin, denn ich finde das eigentlich ganz toll, was
das will ich jetzt hören, Kevin, was war da?
Ich will es auch hören, ich weiß gar nicht, ich schneide noch mal ein bisschen genauer an.
Ja, was war das? Na, du hast da so zwei, drei GoFundMe-Kampagnen entdeckt, die etwas unplausibel waren.
Ja, ich sag mal so, es gab in der Vergangenheit Menschen, die haben gesehen, dass eine GoFundMe-Kampagne, wenn man wirklich was Gutes damit vorhat, dass die schon Erfolg haben kann. Mhm. Und dann hat man meiner Meinung nach unter einem falschen Vorwand Spendenkampagnen eröffnet, die ich dann verfolgt habe, weil das ist natürlich klar, dass ich meine Zuschauer auch schützen will vor falschen Anzeigen und natürlich vor falschen Spendenkampagnen und die wurden dann relativ schnell offline genommen, nachdem ich da mal ein paar Nachfragen gestellt habe.
Ich habe so einen Fahrradfahrer war da irgendwie so dunkel in Erinnerung.
Ja, Rentner war auch dabei, ganz unglücklich.
Egal, aber mir geht's eher darum, deine GoFundMe-Kampagne, die ich sehr bewundere, denn all das Geld, was du nicht verlierst, sag ich mal, durch irgendwelche rechtliche Sachen, da hast du klipp und klar gesagt, hey, das wird gespendet.
Das ist mir unfassbar wichtig, weil diese Verfahren sollen nicht dazu dienen, mein persönliches Einkommen zu erhöhen. Mhm. Das habe ich von vornherein genauso kommuniziert, das ist anwaltlich auch abgesegnet, dass all das, was überbleibt, natürlich muss es eine großartige Abschlussrechnung geben, wo das aufgelistet wird, all das, was überbleibt, wird, wenn es denn so kommt, einem gemeinnützigen Zweck zugeführt und das habe ich von Tag 1 an versprochen und auch verschriftlicht und daran werde ich mich natürlich halten.
Genau, und das finde ich, du auch, Chris, ne? Das finden wir großartig. Also auch da können wir so ein bisschen vielleicht auch eine Werbung in dem Sinne machen, hey, wenn euch das gefällt, was der Kevin da macht, also schaut euch das mal an, unterstützt ihn vielleicht da ein bisschen.
Wir schmeißen es in die Shownotes, wir schmeißen es auf die Webseite für diese Folgenseite natürlich auch, ne? Und sollten da auf jeden Fall mal dran gehen und vielleicht hauen wir auch noch nachher mal so ein Reel raus, so wie ich glaube auch schon andere Kolleginnen, ich glaube der Mattis zum Beispiel, der Notsan Mattis und der Sivi, die haben da schon ordentlich reingehauen und das teilweise ja auch schön mit einem Video belegt auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Mal nochmal zurück, wo liegt eigentlich so bei dir, das finde ich immer ganz spannend, die Frage, dass ich mir aufgeschrieben habe, so die Grenze zwischen, wenn man jemanden berechtigt kritisiert und oder öffentlich an den Pranger stellt. Ist es zum Teil vielleicht auch so, dass du das teilweise auch absichtlich machst, damit vielleicht auch andere nicht mehr diesen Stream eröffnen würden? Also so ein öffentlich prangern?
Ja. Das ist eine absolut berechtigte Frage, weil die Kanzleien, die dagegen mich argumentieren, die wollen natürlich immer die große Prangerwirkung darstellen. Also grundsätzlich von vornherein geht es mir um die Aufklärung und darum, dass Folgestreams verhindert werden. Ich habe ja eingangs gesagt, ich kontaktiere dann die Streamer und so weiter. Aber es ist natürlich mein Format in einem YouTube-typischen Design, sage ich mal, gehalten. Da ist auch natürlich provoziere ich auch, klar, natürlich provoziere ich, weil ich eine sehr starke Meinung habe und die auch bis zuletzt vertrete und das auch mit allen Konsequenzen. Das habe ich auch immer genauso gesagt. Und ich den Streamern mit gleichen Mitteln entgegentrete, sage ich mal. Die haben mich auch öffentlich dann bloßstellen wollen und mich da diffamieren wollen. Das mache ich so natürlich nicht, aber ich zeige denen schon auf, wie dumm eigentlich diese Livestreams sind. Das mache ich dann schon.
Also schon hat man dir schon mal das Denunziantentum vorgeworfen? Also
ja, natürlich. Das jeden Tag. Das höre ich doch morgens, wenn ich aufstehe, höre ich das schon, abends, wenn ich ins Bett gehe. Nein, das ist natürlich, ich kann es in gewisser Weise verstehen. Was ich halt nicht so gerne höre, ist dann der Vergleich mit dem Anzeigenhauptmeister und so weiter, weil ich denke, ich setze mich da schon für etwas ein, was uns alle interessieren sollte. Und wir könnten alle mal in einer Situation sein, wo wir, weiß ich nicht, wo wir mal Hilfe brauchen oder wir haben Angehörige im Krankenhaus. Da möchte doch wirklich keiner, dass man schlecht versorgt wird oder dass da irgendwas passiert, weil die Leute lieber livestreamen. Ne? Und ich denke, da gibt es einfach einen ganz krassen Unterschied zwischen Denunziantentum, wenn ich jetzt sage, mein Nachbar hat die Mülltonnen da nicht ordentlich getrennt, die Müll nicht getrennt, weiß was ich. Ja. Und jemand begeht eine Straftat, das darf man nicht vergessen. Unterm Strich sind das Straftaten, die da passieren. Und das sollte man schon differenziert voneinander betrachten.
Durchaus. Wir reden von Schweigepflicht, wir reden von Datenschutzverstößen, wir reden von Begehen durch Unterlassen, § 13 Strafgesetzbuch.
Ja, Persönlichkeitsrechte. Jemanden,
ne? Persönlichkeitsrechte, ja. Also da ist ja einiges mit drin, was da gerne mal in Livestreams doch, und ich erzähle mal so eine kleine Anekdote, wir hatten das nämlich auch bei uns im Sanitäts- und Rettungsdienstbereich letztens. Da bin ich mit meinen Kollegen gerade zum Feierabend gefahren und habe hinten auf dem Rücksitz eben nochmal ein paar TikTok-Streams angeguckt. Und da war eine Kollegin tatsächlich auch aus unserer Organisation, in der wir arbeiten. Irgendwo in, frag mich nicht. Auf jeden Fall war sie online und war erstmal, naja, sie war schon gar nicht so nett zu ihren Streamern oder zu ihren Gästen. Hat auch teilweise beleidigt, halt in ihrer Einsatzkleidung. Und ne, steht halt dann auch drauf, dass die und die Organisation, habe ich hier schon geschrieben, sie soll mal aufhören damit, das wäre ganz nett.
Weil das ist halt ein nicht kluger Fall, ja, zum Beispiel. Ja,
und dann, da wurde sie immer beleidigender. Und irgendwann gab es dann den Fall, dass plötzlich ein Kollege von ihr tatsächlich schockig wurde und Nasenbluten hatte. Das hat sie total, das fand sie total lustig. Hat auch noch falsche medizinische Tipps gegeben, nannte sich dann selbst Rettungssanitäterin und das war, da hat es mir gereicht, ganz ehrlich. Und ja, weil ich beschmier jetzt auch, egal. Ich habe wir haben ja so eine interne Datenbank, wo wir auf zugreifen können und gucken können, weil ich schon rausgefunden habe, wo sie denn da auf dem Sanitätsdienst war und habe ihren Vorgesetzten einfach ausfindig gemacht, weil ich gesagt habe, das muss jetzt enden endlich und habe den wirklich angerufen, das war mitten in der Nacht, aber war halt so ein Nachtsanitätsdienst und die erste Reaktion von ihm war so, schon wieder die. Also er kannte diese Situation schon, hat das sofort abgestellt und hat natürlich gesagt, ja natürlich, ich möchte Social Media in unseren Bereichen natürlich als positives Beispiel immer fördern, aber nicht so. Und da war er natürlich auch vollkommen der Meinung und genau so ist es laufen. Und da würde ich jetzt mal gerade den Umschwung zu was Positivem kurz mal machen. Findest du trotzdem, dass Social Media, Pflege zusammengehören sollten und gefördert werden sollten?
Ja, zu 100%. Das ist ja auch immer das, was ich sage, wo ich leider auch oft missverstanden werde, weil viele unterstellen mir dann, mein Gott, lass den Leuten doch den Spaß so ungefähr oder lass den Leuten doch die Aufklärung oder Werbung für den Pflegeberuf. Ja, ist alles schön und gut, man kann das machen. Man muss sich aber halt an ein paar Regeln halten, unter anderem dann nicht Livestream, sondern vielleicht auch mal Videos aufnehmen, die man im Nachgang bearbeiten kann. Aber es gibt ja viele Möglichkeiten. Social Media hat super viele Möglichkeiten, den Beruf auch gut darzustellen. Nur leider, wenn man sich jetzt an deinem Beispiel orientiert, klappt das dann auch oft nicht. Dann wird der Beruf eher schlecht dargestellt. Und das ist dann ja nicht so optimal. Aber wenn wir das Positive sehen können, klar, Social Media kann auch viele Menschen erreichen und du kannst den Job auch positiv darstellen und dann auch Mitarbeiter gewinnen, für den Pflegejob begeistern. Das hat natürlich viel Potenzial, klar.
Und wir haben ja auch wirklich ganz, ganz tolle Pfleger und Pflegerinnen, die eine tolle Social Media Arbeit machen.
Ja, das sage ich immer wieder, ganz, ganz wichtig, 99,9% machen ihre Arbeit ja auch gut. Bei mir sieht man halt leider oft nur die negativen Beispiele, aber es machen die meisten ja wirklich auch verantwortungsbewusst und gut und da braucht man auch jetzt keinen Generalverdacht pflegen, weil ich habe viele Nachrichten auch, ich traue mich nicht mehr ins Krankenhaus und das ist auf jeden Fall der falsche Rückschluss dann.
Ich glaube, das sollte man auch nochmal so rausschmeißen, ne? Also wer seine Eltern, Großeltern, wie auch immer in die Pflege geht und so weiter, muss sich befürchten, dass da jetzt überall ein Streamer um die Ecke steht und so weiter, aber es ist schon Thema, weil ich meine, du hast es ja auch mitunter veröffentlicht, du hast den Leuten das aufgezeigt, dass es sowas gibt und gab und man da immer vorsichtig sein soll. Also ich hoffe einfach, dass auch einige Arbeitgeber nicht jetzt sagen, es ist alles verboten, aber eine Awareness dafür schaffen auf jeden Fall, wenn man sowas macht auf
Arbeit.
Definitiv. Und ja, jetzt nur diese Frage natürlich, gab es schon mal eine Situation, wo du wirklich kurz davor warst, den ganzen Bums hinzuschmeißen?
Ja klar, auch oft. Okay. Also du meinst jetzt speziell auch die Videos, die ich mache?
Ja, oder genau, die Videos, die Social-Media-Arbeit generell.
Genau. Ja, natürlich, klar, wenn dann die nächste Klage kommt, die nächste Abmahnung und man mit so hohen Summen konfrontiert ist, dass man nicht immer sicher sein kann, ob man nächstes Jahr nicht komplett insolvent ist, dann macht man sich schon Gedanken und dann denkt man sich so, wofür mache ich das dann eigentlich? Aber wenn ich mir die Frage ernsthaft stelle, dann weiß ich, wofür ich es mache und zwar um aufzuklären und um unterm Strich, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, um dann weitere Streams zu verhindern und damit natürlich natürlich irgendwo auch Patienten zu schützen. Und das ist nach wie vor ein sehr guter Grund, auch weiterzumachen. Aber klar, ich habe Streitwerte bekommen von Klagen, die nahe den 100.000 sind. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich verliere, 30.000, 40.000 Euro, die ich bezahlen muss. Das ist natürlich, das Geld, ich bin auch Pfleger gewesen, wie ihr wisst. Ich habe das Geld nicht mal eben so auf der hohen Kante irgendwo liegen, kann das nicht aus dem Portemonnaie ziehen oder so. Das belastet natürlich. Und das sind so Situationen, wo ich sage, na gut, jetzt vielleicht nochmal durchatmen und überlegen, ob das alles das wert ist.
Ein Kommentar war auch unter deinen Kritiken, auch bezüglich jetzt der ganzen Verfahren und so weiter. Na, wieso, er ist doch Influencer, er hat doch das Geld. Ne? Also, dass man immer davon ausgeht, ja, dass man immer davon ausgeht, dass wenn wir mal auf TikTok ein bisschen mehr Klicks haben oder Herzen oder was auch immer, dass uns das Geld dann quasi ja aus dem Arschloch schießt. Also, sorry für diese Ausdrucksweise, aber das war auch tatsächlich ein Kommentar. Ne? Also, ja. So wird teilweise dann auch unter seinen Videos dann auch kommentiert.
Ich meine, wir werden das ja auch oft gefragt. Ja. Also ihr müsst ja super viel Geld verdienen. Hey, ganz ehrlich, wenn wir super viel Geld verdienen würden, würden wir wahrscheinlich mit unserer Arbeit nicht mehr 100% arbeiten. Also ich für mich wäre immer noch im Rettungsdienst, ganz ohne Frage, aber wahrscheinlich eher mit einer 50% Stelle, dass man noch mehr Fokus hier drauf legen kann. Ja. Aber dem ist nicht so. Wir machen das aus Überzeugung.
Das ist wichtig und mir ist halt auch wichtig, ich bin jetzt auch kein Riesen-Influencer. Klar, ich habe meine Reichweite, aber natürlich braucht man dann Werbepartner und das kommt dann auch dazu, dass Leute das kritisieren, die sagen, ey, du machst die Exposed-Videos, aber mit Werbepartner, naja gut, ich lebe davon und ich habe euch ja gerade skizziert, wie viel Arbeit ich reinstecke und das muss natürlich irgendwie auch finanzierbar bleiben, ist ja klar.
Ist wirklich so. Also wir kennen das ja selbst mit dem Podcast, mit Videoschneiden und Videodrehen und alles und das noch neben unserer 40-Stunden-Stunden Arbeit übrigens. Also das ist schon immer heavy stuff und wer dann nur sagt, so Influencer, die stehen nur auf, mach mal kurz ein Video mit ein bisschen so, ja, ich bin jetzt gerade auf, das ist bei uns ja nicht so.
Ne? Wir, außerdem wir stellen ja immer noch unseren Beruf dar. Es will dich auch keiner sehen, wenn du gerade aufgewacht bist.
Also
muss man dazu sagen. Bei Kevin kann ich das noch verstehen. Kevin hat ja gefühlt immer fertig gemachte Haare.
Ja, das glaubst du aber auch nur du. Da willst du mich morgens auch nicht sehen.
Ich kann mir vorstellen, dass die Haare da oben so ein Pinsel sind morgens.
Ja, da sind mehrere Flaschen Haarspray drin, sonst ist da gar nichts los.
Oh je. Was für Auswirkungen deine Kritik, deine Videos auch haben können, das habe ich zufällig auf Google mal entdeckt, weil ich habe mir von einem Krankenhaus im Anschluss deiner Videos einfach mal die Google-Bewertungen durchgelesen und dachte mir, ach guck mal, innerhalb von ungefähr 12 Stunden irgendwie 30, 40 neue Google-Bewertungen.
Ja.
Ich sehe es auch gerade. Ich könnte da einen Zusammenhang vermuten.
Ja, definitiv. Ich sage den Leuten immer, mach das nicht, weil die haben persönlich keine Erfahrung. Und auch wenn die Krankenhausmanagement-Etage vielleicht in meinem Fall jetzt eher suboptimal reagiert, um das mal oberflächlich zu halten, gibt es da ja trotzdem Menschen, die jeden Tag einen sehr guten Job machen. Und ein ganzes Krankenhaus schlecht zu bewerten, weil gewisse Personen vielleicht ihre Arbeit nicht so perfekt machen, sage ich mal, ist vielleicht ein bisschen unfair, das versuche ich den Leuten immer mitzugeben. Ja. Aber das zeigt einfach nur, dass der Frust meiner Zuschauer natürlich auch da ist, wenn man merkt, dass da was Ungerechtes passiert und das immer weitergetragen wird.
Genau, das ist genau das Problem. Du hast es auch gerade angesprochen, Chris. Es sind 2, 3 Charaktere, die einfach auf gut Deutsch Scheiße bauen. Ne, und das ist in einem Krankenhaus, okay, dann ist es das Krankenhaus, was gerade Mist baut. Bei uns wäre es jetzt der Fall, unser Arbeitgeber, die Johanniter in dem Fall, wenn irgendeiner Mist bauen würde, das sind die Johanniter und auf einmal sind wir alle in diesem Boot. Und ich kann zumindest so ein bisschen emotional, so die Reaktion des Krankenhauses zumindest nachvollziehen, auch wenn ich sie übertrieben finde. Ja. Aber logisch, die müssen natürlich auch mit einem Ruf auf einmal kämpfen, die dann quasi 2, 3 Charaktere ihnen beschert haben.
Aber das ist ja das, wovor unsere Social-Media-Abteilungen, die wir haben, auch bei den Johannitern zum Beispiel, auch immer warnen oder Angst haben. Das muss man aber auch unsere Vorstände, ne, dieser sogenannte Shitstorm. Alle denken ja immer, wenn mal negative Kommentare kommen, ist es gleich ein Shitstorm. Aber das, was wir jetzt hier in den Google-Bewertungen gerade sehen, das nennt man dann schon einen Shitstorm. Und da aber den verantwortlich für zu machen, der eigentlich für Gerechtigkeit und für ein ordentliches Arbeitsumfeld und Patientenumfeld soll, weiß ich nicht, ne, ob das so sein sollte. Oder Kevin?
Ja, das ist immer das, was ich argumentiere, weil ich bin nicht derjenige, der diese Streams veranstaltet hat. Ich bin derjenige, der die Missstände aufdeckt. Also ich bin nicht schuld an der Situation, sondern ich decke es halt auf. Und das ist eigentlich eine Arbeit, wo das Krankenhaus sehr froh drüber sein sollte. Eigentlich.
Genau. Und du sagst es gibt ganz viele tolle Kollegen, die da eine hervorragende Arbeit machen. Auf jeden Fall, deswegen sehe ich es wie du, man sollte vorsichtig sein, aufgrund jetzt deiner Videos zu sagen, jetzt haue ich dem Krankenhaus mal 5 Google-Bewertungen rein. Das ist nicht fair.
Das wird dem auch nicht gerecht, nein.
Genau. So, gehen wir mal wieder zu schönen Sachen. Na, was heißt schön? Auch darüber kann man diskutieren. Gehen wir ein bisschen weg von Social Media. Kevin, für dich, was sagt dir das über die aktuelle Lage eigentlich in der Pflege, das alles?
Diese Streams vermitteln meiner Meinung nach ein falsches Bild, weil sie vermitteln, dass man da einen super chilligen Job hat, der total viel Zeit mit sich bringt, wo Leute Zeit haben zu streamen. Das ist ja alles super schön anscheinend, aber in der Realität sieht das doch ein bisschen anders aus. Wir haben, wie ich gerade schon gesagt habe, einen krassen Personalmangel und das wirkt sich natürlich auch auf alle Ebenen des Krankenhauses aus. Und von daher, ich habe auch im Rahmen jetzt meines Studiums und meiner Tätigkeit als Pflegepädagoge gelernt, dass im Prinzip das ganze Gesundheitssystem leidet und dass wir da in allen Bereichen einfach mehr Personal brauchen, mehr Ausbildung, mehr Weiterbildung und da muss massiv politisch was passieren.
Ich kriege das auch immer mit und bin auch erschrocken, wenn die da alle so gechillt sitzen. Also wenn ich mit dem Rettungsdienst ins Pflegeheim fahre, ne, dann kommen dieser Hinweis, Alarm, wie auch immer, Ton, da dauerhaft und die sind da wirklich am Rennen und schwitzen, die Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommt auch noch ein Notfall rein, also wir, die ja auch noch von denen einiges wollen. Also das, und dann erzählen die mir, dass die dafür teilweise 40 Patienten oder Bewohner da zuständig sind. Da denke ich so, was ist denn mit der Pflege los? Ja.
Kaum machbar, das zu stemmen. 40 Bewohner oder Patienten nachts alleine, habe ich auch schon ganz oft gehört von Kollegen auf einer geriatrischen Station. Das ist nicht machbar.
Genau, und davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, wenn man jetzt sagt, ich möchte doch in die Pflege gehen, weil genau, man braucht ja Leute. Wir brauchen ja Leute, die in die Pflege gehen, aber wir müssen auch die Umstände in der Pflege, denke ich mal, verändern, oder?
Also die Pflege ist und bleibt ein guter Beruf. Du hast da sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Es ist ein sehr erfüllender Beruf, ein sehr, sehr sinnstiftender Beruf, der mich auch immer glücklich gemacht hat. Es gibt natürlich Höhen und Tiefen, es gibt Herausforderungen, aber die gibt es in jedem Job, würde ich mal vermuten. Mhm. Und es ist und bleibt aber ein Job, wo du sehr, sehr, sehr viel Sinnstiftendes machst, was der Gesellschaft sehr zugutekommt und wo du auch sehr viel Dankbarkeit erfährst, was dich dann auch glücklich machen kann im Berufsleben.
Genau, also genauso würde ich es auch beschreiben. Für mich ist und bleibt die Pflege auch immer noch ein Traumberuf, dem ich aber einfach nur aus einem einzigen Grund nicht mehr nachgehe und das ist unser Gesundheitssystem, unser Kliniksystem. Ja. Für mich ist da mal ganz oben auf meiner Blacklist mittlerweile dieses gewinnorientierte Arbeiten. Hauptsache an allen Ecken und Kanten sparen, wo man kann, beginnt beim Personal natürlich. Ja. Das hat mich körperlich fertig gemacht, das hat mich emotional fertig gemacht. Ich kam da nicht mehr mit, ne? Und ich war noch jung, also wann bin ich rausgegangen? Mit 26 habe ich quasi die Klinik verlassen und dachte mir, krass, eigentlich bist du noch jung, du müsstest doch eigentlich noch richtig lange durchhalten. Ja. Aber das hätte mich irgendwann mürbe gemacht. Also ja, ich verstehe dich voll und ganz. Aber nach wie vor, auch an alle, die darüber nachdenken, Pflege ist und bleibt wirklich ein Traumberuf. Und wenn man gemeinsam irgendwie mal anpackt und auch versucht jetzt auch seitens der Politik endlich mal zu schauen, hey, wir kennen die Probleme, wir müssen doch da jetzt mal ran. Ja. Dass man, glaube ich, auch in gar nicht so großer Zeit einiges verbessern kann.
Definitiv. Also diese Gewinnorientierung, die ist halt wirklich, die hat mich auch belastet. Also ich kann das zu 100% nachempfinden, weil das merkst du im Klinikalltag, der größte Posten ist halt eben der Personalposten und daran wird und wurde viel gespart. Und die Auswirkungen, das ist ja klar, ne? Wenig Personal, dann hast du weniger oder schlechtere Versorgung und mehr Arbeitsaufwand pro Pflegekraft und das ist dann irgendwann nicht mehr stemmbar, auch wenn das Krankenhaus dann vielleicht ein paar Euro mehr verdient, aber dann verlieren sie Pflegekräfte, weil die alle unzufrieden sind oder vielleicht schon früh im Burnout sind. Ne, das ist einfach ein Problem am System und da muss, wie ich schon sagte, die Politik einfach tätig werden.
Man muss sich ja vorstellen, man arbeitet und lebt ja auch mit diesen Patienten und erlebt sie ja auch und auch ihre Leidensgeschichte, aber auch positive Aspekte und ist dann auch happy. Aber die Zeit findest du ja manchmal gar nicht mehr in der Pflege, das noch mitzuerleben. Das ist ja wie im Rettungsdienst kurzweiliges Erleben und es gibt ja auch Patienten, die ich dann teilweise habe, mit denen hätte ich noch stundenlang weitergequatscht. Ne? Ja, also wirklich. Ja.
Du bist halt auch in der Pflege, gerade auf der peripheren Station, bist du ungefähr die Hälfte der Arbeitszeit mit Dokumentation beschäftigt.
Das kommt dazu.
Du hast deinen Pflegebereich, wo du als verantwortlicher Pfleger bist, hast da deine, sag ich mal, 12 bis 16 People und die wollen dokumentiert werden. Und das nicht zu wenig. Und dann bist du einfach schon 4 Stunden mit beschäftigt.
Pflege ist einfach so viel mehr als Dokumentation und Wunden versorgen oder irgendwie nur abarbeiten. Pflege ist das Zwischenmenschliche, die Kommunikation, da ist ja so viel dabei. Die Emotion normalerweise, ne? Das ist für das Ganze hast du gar keine Zeit, weil das nicht bezahlt wird. Ja, Emotionen im Krankenhaus, ja, ist schön, wenn sie da sind, aber Geld kriegst du dadurch nicht. Und das ist nämlich das wesentliche Problem, da hast du keine Zeit. Und ja, Pflege ist so viel mehr und da könnte man so viel mehr geben, so viel mehr investieren, aber das bleibt leider aus.
Ja, da geht der Shoutout auf jeden Fall raus an unsere Ministerinnen und Minister Gesundheit und da muss sie
die das gemacht haben. Hauptsache, dass die Pflegekassensysteme neu erfinden. Ja gut.
Es ist wirklich so.
Schwieriges Thema, ja.
Mittlerweile, es gibt Dinge, da halte ich dann auch nicht mehr zurück. Also,
ja.
Ich vermisse unseren alten Gesundheitsminister. Oh, war das gerade politisch? Ja. Verzeihung.
Oha.
Kevin, jetzt gehen wir doch mal, bevor wir zum Abschluss kommen, Kevin privat. Ich finde das eine wunderschöne Überschrift.
Finde ich auch gut. Ich fand
Kevin dabei. Kevin, was machst du, um abzuschalten?
Schwierige Frage tatsächlich. Das werde ich oft gefragt und das fällt mir tatsächlich schwer momentan, weil das sehr, sehr viel ist, was auf mich einprasselt und du teilweise nicht viel Zeit hast, auf die ganzen Dinge zu reagieren und deshalb auch keine Zeit hast, auch wirklich abzuschalten. Wenn ich aber mal den Moment finde, dann versuche ich mit meinen Freunden privat was zu machen. Wir waren jetzt letztens unterwegs im Spa. Ja, ich versuche dann zu Massagen zu gehen, ein bisschen was für mich zu tun, aber das kommt natürlich aktuell zu kurz. Ich versuche dann aber so gut es geht, dann ein bisschen private Zeit rauszuholen.
Ich glaube, da muss man sich auch zu zwingen. Ich kenne das selbst. Ich glaube, Mike ja auch. Ja. Wir sind ja eigentlich alle so ein bisschen im Strom die ganze Zeit. Und da braucht man immer jemanden oder Freunde, die einfach wirklich rausholen und sagen, so Kevin, Handy weg, alles weg und jetzt machst du mal einfach entspannt.
Jetzt aber, genau. Aber Zuschauer haben mir einen Gutschein geschenkt letztens für eine Massage.
Herrlich.
Weil ich auch im Stream, ich habe irgendwie gesagt, ja, pass auf, ich bin so in Arbeit versunken, ich komme da aktuell nicht raus. Und dann kam am nächsten Tag irgendwie ein Gutschein ins Haus geflattert. Und deshalb war ich dann auch ein bisschen bei der Massage. Das war sehr geil. Und sehr, sehr süß, dass man da irgendwie an mich gedacht hat, ja.
Ja, und dann, weil man muss ja auch irgendwann diese Kraft finden, sich dem Thema wieder zu widmen, aber irgendwann burnst du doch auch aus. Also da musst du wirklich aufpassen auf dich, finde ich. Also dass du da nicht nochmal irgendwie rangehst.
Ich gebe mir größte Mühe.
Deswegen passt.
Es gab Videos, da hat man dir deutlich angesehen, wie sehr oder wie stark dich Dinge belasten.
Ja, ich leider strahlt das meine Haut dann oft aus. Ja, ich bin ein Mensch, wenn wir über das Private reden, dass ich leider, ich kenne das. Psychosomatisch ist bei mir der große Oberbegriff.
Also die Schminke ist unser guter Freund.
Auf Stress reagiere ich dann mit Essern, mit Pickeln und ich sehe dann unausgeschlafen aus, hab Augenringe und so weiter, weil ich auch unausgeschlafen bin dann teilweise, logischerweise durch den Stress, nicht schlafen kann. Und das sind dann so Dinge, na klar, das sieht man mir dann in den Videos an. Aber auf der anderen Seite, keine Videos zu machen, nicht weiter aufzuklären, ist für mich auch keine Option. Von daher, dann müsst ihr mit meiner Optik leben, mit meinem Pickel.
Genau das ist das, was ich wirklich sehr an dir und deinen Videos schätze. Du bist und bleibst authentisch dahinter. Egal, also wirklich.
Dankeschön.
Bitte nicht falsch verstehen, egal wie du gerade aussiehst.
Ja, danke, das höre ich natürlich gerne.
Ich mag das gerne.
Auch emotional, wenn er da mal so richtig ausrastet, also Freunde, das und jenes und so weiter. Du musst ja auch immer ein bisschen aufpassen, was du ja leider sagst jetzt, ne?
Leider.
Du bist auch gebrieft mittlerweile, dass du nicht mehr die falschen Worte in den Mund nimmst. Ich kenne das ja auch, als Führungskraft kriegen wir auch so ein Briefing dann, ne? Da so und so verhält man sich gegenüber der Öffentlichkeit oder auch wir als Influencer für unseren Arbeitgeber sind da ja auch so ein bisschen schon durch nach mehreren Jahren jetzt mittlerweile. Aber trotzdem immer, man muss wirklich mittlerweile aufpassen, ne? Was man in der Öffentlichkeit macht und sagt. Ja.
Und nächste Frage wäre natürlich, wie findest du eigentlich denn immer noch Kraft, dich immer wieder diesem Thema neu zu widmen?
Das ist wirklich auch eine gute Frage. Ja, das ist immer so, wenn ich merke, der Widerstand wird größer, dann wird meine Motivation größer, weil ich einfach im Kern davon überzeugt bin, dass ich Recht habe und im Kern davon überzeugt bin, dass jeder, wenn er Pflege braucht, die bestmögliche Pflege auch bekommen sollte oder Medizin oder Versorgung, wie auch immer. Und ich glaube, das Projekt als solches, es gibt mir so viel Motivation, dass der Gegenwind das noch nicht aufhalten kann, was ich mit meiner Community instande bin zu leisten. Und das ist, glaube ich, die größtmögliche Motivation, die man haben kann. Und die ist auf jeden Fall noch tausendmal größer als der Gegenwind, der kommt gerade.
Jetzt, sorry, dass ich jetzt mal philosophisch werde. Du hast es so schön gesagt, dass du überzeugt bist, dass du Recht hast. Und hier diese Diskrepanz zwischen Recht haben und Recht bekommen.
Ja.
Ich muss jetzt mal schwafeln, es tut mir leid. Ich musste mal in ein Bewerbungsverfahren einen Aufsatz schreiben über Differenzierung von Recht und Gerechtigkeit. Sensationell. Also ich fand das Thema hervorragend, weil ich das auch immer irgendwie spannend finde. Und es kam auch zum Glück gut an damals, muss man mal ehrlicherweise sagen.
Ja,
aber und ich finde das ganz wichtig. Du bist überzeugt davon, dass du Recht hast und das ja nicht nur aufgrund von einer Meinung, sondern auch aufgrund von diversen Gesetzen, die wir so haben.
Richtig.
Von daher, wir sind da voll und ganz bei dir, Kevin.
Ich fand ein Zitat von einem TikToker, der heißt Vincent, auch Jurastudent, mal ganz gut. Jura ist nicht da, um jetzt Gerechtigkeit siegen zu lassen, sondern einfach um Macht zu haben. Und man muss vielleicht das auch mit sich vor Augen führt, wenn die nächste Abmahnwelle wieder auf dich zukommt und so weiter. Das ist teilweise auch wirklich ein Machtspielchen, ne? Was man versucht dann gegen dich auszuspielen und dahingehend dich klein zu kriegen. Und es ist so krass, dass du da so stark bist und das weiterzählst.
Genau so klingt das, ne? Diese zig Abmahnungen, für mich sieht das mal so aus, die warten jetzt auf den Punkt, wo du sagst, ach, leck mich doch alle, ich lasse den Scheiß, hier nehmt euer Geld. Und dann haben sie wahrscheinlich gewonnen, ne? Und ich glaube, also so wirkt das.
Es gibt viele Beispiele, die ich bekommen habe an Abmahnungen, die sinnfrei ja nicht sein können. Da streitet man sich wirklich über Feinheiten und das geht komplett an meiner eigentlichen Kritik vorbei. Mhm. Was natürlich bei mir auch so wirkt, als würde man gezielt Kleinigkeiten angreifen, um mir finanziell zu schaden und um mich dann mürbe zu machen. Das ist einfach mein persönlicher Eindruck. Und das zeigt mir auch diese kleinen geistige oder kleinkarierte Abmahnflut, die da kommt, weil das sind teilweise Dinge, Alarme, Hinweise, das sind, ich weiß nicht, warum wir darüber diskutieren müssen oder ist es jetzt ein Urheberrecht an einem Anwaltsschriftsatz, ich meine, ich kläre auf, das sollte doch im Interesse aller sein und deshalb, ich kann das nur bedingt nachvollziehen und muss mal schauen, was daraus wird.
Okay, letzte Frage aus dem Privatbereich, was würdest du jungen Pfleger oder Pflegerinnen mit auf den Weg geben, die gerade erst anfangen?
Oh, immer mutig sein, immer nachfragen, immer auch zugeben, wenn einem zu viel wird. Was ich damals leider gemacht habe, ist, dass ich nie über meine Gefühle gesprochen habe und immer auch belastende Situationen dann nicht kommuniziert habe. Es wird der Pflege immer Situationen geben, die dir etwas abverlangen, was du nicht kennst oder was dir vielleicht Energie raubt, aber da musst du drüber reden und da musst du dir einen privaten Ausgleich schaffen, dass du damit im Privatleben nicht so viel von der Arbeit mitnimmst, würde ich sagen. Ansonsten immer am Ball bleiben, immer nachfragen und vor allen Dingen nie die Empathie verlieren.
Ich weiß gerade nicht, warum er wieder so Unterbrechungen hier drin hat, aber ja.
Hatte ich? Scheiße.
Das sind aber so ganz kleine, man versteht aber, was du gesagt hast. Also das
okay, ist nicht okay, so schlimm. Okay. Die KI regelt den Rest.
Ja, mal gucken, was sie noch macht.
Nachher meine komplette Stimme verändert.
Genau. Und jetzt bevor wir wirklich zum Schluss kommen, hat Chris noch eine kurze Kategorie entwickelt.
Ja,
nennt sich
die drei schnellen Fragen.
Die drei schnellen Fragen.
Genau, aber einfach, wo du ganz schnell affektiert drehst. Was sind deine Lieblingsmomente im Dienst, beziehungsweise jetzt auf YouTube, TikTok und so weiter?
Boah, die Lieblingsmomente auf YouTube, TikTok ist, wenn ich einen Fall erfolgreich aufklären konnte und alle glücklich sind und man meine Kritik verstanden hat.
Und gibt es einen Lieblingsmoment aus damals, aus deinem Dienst?
Ja, wenn klar, ich habe, wie gesagt, viele Fälle von Menschen, die sehr unglücklich verunfallt sind, auch noch sehr jung waren, wenn die wirklich mit voller Gesundheit rauskommen und sich dann wirklich noch aufrecht bei dir bedanken können, dass alles gut gelaufen ist, da bin ich sehr glücklich drüber.
Herrlich. Der nervigste TikTok-Trend zurzeit?
Boah, ja, die Livestreams natürlich, klar, das ist für mich ein Teil, aber ansonsten, es gibt viele Jugendliche, die viele sehr gefährliche Challenges nachahmen und das endet dann halt auch regelmäßig in Notaufnahmen und da muss man aufpassen, das nervt mich schon sehr, dass das gefährlich wird, ne?
Ist wirklich so. Und wenn du eine Sache in der Pflege über Nacht ändern könntest, typische Frage übrigens, was wäre das?
Bessere, das ist wirklich schwierig,
weil jetzt, es gibt so viele Dinge. Du kannst jetzt nur eins machen.
Mehr Personal und mehr Zeit. Und abschaffen, ich entscheide mich um, nicht gewinnorientiert arbeiten.
Okay,
das nehmen wir so mit. Für Leute, ich bin ja auch allgemein für die Abschaffung der DRGs. So,
absolut.
Für Leute,
was ist DRG?
Die Diagnostic Related Groups. Groups, danke, ja. genau, also quasi das Bezahlinstrument unserer Krankenhäuser.
Ach so, also je nachdem, nach Diagnose kriegst du dann Geld und Zeit.
Also genau, diagnoseorientierte Gewinne oder eben Geldeinnahmen. Und das ganz kurz zusammengefasst, Australien hat das erfunden, hat das eingeführt, dachte, das wäre eine coole Idee. Deutschland hat gesagt, machen wir auch mal. Australien hat gemerkt, ist kacke, hat es abgeschafft. Deutschland,
Also jetzt, wo es da ist, ne? So.
Ja. Und das ist schon ein paar Jahre her übrigens.
Krass.
Das ist leider auch sehr unpraktikabel und oftmals unrealistisch.
Genau. Oder sorgt für viele Herzkatheter-Eingriffe oder neue Hüft-Taps.
Oder so, genau.
Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterquatschen an unserem Biertisch hier jetzt gerade und so weiter, unserem Politisch natürlich. Kevin, danke erstmal für deine Offenheit, deinen Einsatz, sowohl im Dienst als auch außerhalb. Und mach weiter, aber pass trotzdem auf dich auf.
Ich danke euch für die Zeit.
Ich finde es unfassbar stark, wie du das durchziehst, trotz aller Widerstände. Datenschutz, Patientensicherheit und Ethik gehen uns einfach alle an.
Genau. Und wenn ihr da draußen ähnliche Erfahrungen gemacht habt, mitdiskutieren wollt und so weiter, schreibt uns natürlich gerne immer auf retterview.de. Schreibt auch gerne weitere Fragen. Die senden wir natürlich an Kevin weiter. Ob er sie beantworten kann, wissen wir nicht. Aber die Kommentarsektion auf Spotify ist natürlich auch immer euer Freund. Und geht einfach auch zu Kevin auf YouTube, TikTok-Kanal und diskutiert vielleicht darum. Aber dennoch versucht bitte auch seine Message zu verstehen und nicht euch an Kleinigkeiten aufzuhalten. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt rausgenommen habe, Kevin, oder?
100%. Ich mache weiter, wir machen weiter und ich glaube, dass das Thema ist wichtig.
Und ich finde einfach, wir sollten einfach mal zu dritt live auf TikTok gehen.
Auf jeden Fall aus der Klinik, von der Intensivstation. Ich kenne ein gutes Krankenhaus.
Vielleicht nicht so, aber einfach mal ein bisschen Q&A, einfach zu dritt. Ich glaube, das könnte cool sein. Genau. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, bleibt wachsam im Dienst, aber bitte auch im Netz. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Chris, du hoffentlich auch.
Ja, natürlich.
Kevin, es war super toll mit dir. Bleib stark, bleib standhaft und bis ganz bald.
Vielen, vielen Dank. Bis bald.
Yes. Juhu, tschüss.
Retterview Staffel 2.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit Notfalltaxi und Sammys Blind.